Herr Bockelmann, wir wollen ins Gespräch kommen über einige Thesen Ihres Buches Im Takt des Geldes zur Genese des modernen Denkens. Dieses Buch ist ja nun schon vor einiger Zeit erschienen, 2004. Mich würde zum Einstieg interessieren, wie es ursprünglich eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie dem Takt, in dem Taktrhythmus auf die Spur kommen wollten und das auch in Kombination oder ja in dem Zusammenhang mit Geld und Geldwirtschaft. Also wie, welche Wege haben zu dieser Fragestellung geführt?
Zunächst eben eine Fragestellung, die überhaupt nichts mit Geld zu tun hatte. Ich wusste nicht, wohin die mich führen würde, diese Frage. Darauf gestoßen bin ich noch in meinem Studium als klassischer Philologe. Das war eine großartige Vorlesung meines späteren Doktorvaters über eigentlich ein völlig peripheres Thema, also Verslehre, Metrik genannt. Eine Vorlesung, die natürlich darum geht, wie in der Antike Verse gebaut werden, wurden. Und das ist eine rhythmische Frage. Und der verehrte Professor dort hat sehr viel Zeit und sehr viel Mühe darauf verwandt, zu zeigen, dass zum einen, also dieser antike Rhythmus eben sich unterscheidet von dem, was für uns heute ganz natürlich rhythmisch ist, nämlich alles, was irgendwie mit eben auf Taktrhythmus geht, das ist heute so und damit hat aber die Antike nichts zu tun. Das war das eine, aber noch das viel stärkere und mich stärker interessierende war, dass er ausführlich dargelegt hat, wie so ziemlich die gesamte klassische Philologie der jüngeren Zeit gelehrt hat, diese antiken Verse wären mit irgendwelchen Betonungen belegt worden, die dann einen solchen antiken Vers letztlich auf Takte bringen. Also einfach auf dieses Muster von betont, unbetont, das wir von unserem Taktrhythmus kennen. Auf das wurden die künstlich gebracht und mit wirklich abenteuerlichen Nachweisen, die mein Professor da eben Stück für Stück widerlegt hat, wurde das eben belegt. Das heißt, was mich da wirklich so stark gepackt hat, war die Tatsache, dass also hochgelehrte Leute, intelligente Leute da etwas in die Vergangenheit reinlegen, dort beweisen wollen, was dort aber nicht gegeben war. Also ein für uns natürliches Rhythmusempfinden wurde mit viel, viel Mühe schon für die Antike behauptet. Ich habe dann also erfahren, dass dieser Taktrhythmus, dieser Rhythmus nach betont, unbetont, wie es eben in den Versen sich zu beschreiben lässt, dass der eben um 1600 ungefähr eben aufkommt in Europa. So, und da war für mich die Frage gegeben, um Himmels Willen, wie erklärt sich das? Etwas, was für uns völlig natürlich ist, entsteht erst historisch und zu einer bestimmten Zeit. Und woran kann das liegen? Woran das liegen könnte, wusste ich nicht und dem habe ich ihm einfach nur mit großer Beharrlichkeit dann gewidmet. Und das hat mich völlig, ohne dass ich es abgesehen hatte, aber doch völlig zwingend eben tatsächlich auf die gesellschaftlichen Veränderungen geführt, die um 1600 eben mit dem Geld vor sich gehen. Also dass das Ganze am Geld hängt. So unwahrscheinlich das klingt, ist mir völlig klar, dass man, wenn man das so für sich genommen hört, das für völlig verstiegene, lächerliche Idee halten muss, aber das lässt sich eben sehr, sehr streng zeigen.
Wie es genau zusammenhängt, das können wir ja noch besprechen. Zunächst erstmal, Sie haben ja eigentlich die Hauptthese Ihres Buches oder eine wichtige These Ihres Buches schon ausgesprochen, nämlich, dass Sie sagen, der Taktrhythmus, wie wir ihn kennen, also der Rhythmus nach Takten, das ist nichts Natürliches, nichts Überhistorisches, auch wenn es uns in unserem eigenen Wahrnehmen so vorkommt, sondern diese Wahrnehmung nach Takten ist was, das selber historisch entstanden ist. Und um das zu verstehen, ist es ja vielleicht sinnvoll, auch zunächst nochmal zu fragen, was ist das eigentlich, der Taktrhythmus? Also, was zeichnet denn diesen Taktrhythmus aus? Was unterscheidet ihn vielleicht von anderen Rhythmusformen?
Ja, eben, also man kann vielleicht den Taktrhythmus insgesamt als ganze Rhythmik bezeichnen. Das ist sozusagen die Grundlage von Rhythmus, für unsere Art von Rhythmus, auf der dann viele, viele, viele unterschiedliche Rhythmusformen möglich sind. Aber eben die Grundlage bleibt und diese Grundlage ist auch im Mittelalter nicht gegeben, wie es ja dann sich herausgestellt hat, auch in der Musik eben lässt sich das genau zeigen. So, was ist also Taktrhythmus? Was vor allem bestimmt er unsere Wahrnehmung, dass wir so auf den Taktrhythmus geeicht sind, dass der für uns tatsächlich natürlich geworden ist. Das ist zum einen die Tatsache, dass wir Rhythmus auf letztlich gleichen Zeiteinheiten basieren lassen, wobei wir diese Zeiteinheiten, also die Taktschläge, unwillkürlich nach betont, unbetont abwechseln lassen. Wir haben dann noch die Möglichkeit, eben entweder einmal betont und einmal unbetont zu wählen oder einmal betont und zweimal unbetont. Aber das sind sozusagen die Grundtatsache eben, Zeiteinheiten, die wir nach betont, unbetont abwechseln lassen. Und dieses betont, unbetont, also dass wir Einheiten verbinden zu einer Abfolge von betont, unbetont, das lässt sich auf einer Ebene, eben auf der Ebene der Taktschläge feststellen, aber dann auch, wenn wir sozusagen einen Taktschlag nochmal unterteilen, also in kürzere Notenwerte, auch dann geht es nach dieser Zweier- bzw. Dreierlogik von betont, unbetont oder betont, zweimal unbetont. Und auch nach in größere Einheiten, also Melodien, werden dann eben nach Zweierpotenzen in der Regel gedichtet oder eben komponiert, in dem Fall. So, und aber das Grundlegende, das ist eben, dass wir die Zeitstruktur des Klangs strukturieren in Einheiten, die wir nach betont, unbetont abwechseln. Und dieses Abwechseln, das liegt nicht nur im Klang, also in dem, was wir dann eben auf Musikinstrumenten spielen, was wir singen, was wir also selber erklingen lassen, sondern dieses betont, unbetont, das liegt schon als wie ein Reflex in unserer Wahrnehmung, was man eben daran erkennen kann, dass wir also bei irgendwelchen gleichmäßigen Schlägen, tak, tak, tak oder tick, 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 das unwillkürlich in ein abwechselndes Tick, tak, tick, tak bringt. Deswegen unser berühmtes Tick, tak, nicht weil die Uhren tatsächlich unterschiedliches Tick von sich geben, sondern weil wir das unwillkürlich nach Tick und Tak ordnen, betont, unbetont, also diese Zweiwertigkeit in den Einheiten. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber das ist tatsächlich eben die abstrakte Grundlage dessen, was für uns ganz natürlich rhythmisch ins Ohr geht und was sich dann eben als Taktus bezeichnen lässt. Ja.
Tatsächlich ist es so, dass erst mit der Lektüre Ihres Buches ich selbst an mir bewusst bemerkt habe, dass so irgendwie so ein Reflex auch in mir wirkt. Und bei mir kam so eine Situation auf bei einem Konzert, Don Vito, das ist so eine Band aus dem Noise-Rock-Bereich im Untergrund irgendwie, aber die sehr komplexe Rhythmen haben und ich dann selber sozusagen beim Tanzen bemerke, okay, ich versuche immer so nach vorne und zurück zu wippen und bemerke aber bei mir selber, ich kriege das nicht zusammen mit dem, was da eigentlich musikalisch passiert. Also wenn so ein Widerspruch auftaucht, dann merkt man dann irgendwie, man selbst legt aktiv irgendwie sozusagen so dieses betont, unbetont in das auch rein, was man hört. Und das ist ja eben quasi eine These von Ihnen, dass man das aktiv tut als Subjekt, legt man das über die Klänge, aber das ist nicht unbedingt eine ganz bewusste Handlung. Irgendwie scheint es so ein präreflexiver Reflex zu sein. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wirkt so ein taktrhythmischer Reflex? Es ist eine Aktivität, aber gleichzeitig doch unbewusst?
Das haben Sie ja sehr gut beschrieben, wunderbar. Das ist unwillkürlich aktiv, aber wir merken natürlich nichts davon, normalerweise, es sei denn, wir eben, wie Sie das beschreiben in der Situation, wir merken, aha, wir kommen damit nicht richtig durch. Dass es uns sozusagen eingeht, wenn wir schön nach 1, 2 irgendwas ordnen können, da müssen wir nicht mitzählen und da müssen wir nicht drüber nachdenken, sondern wir spüren ja nur, es geht uns ein und dass es uns eingeht, das glauben wir dann, läge komplett daran, dass die Musik halt so einfach entsprechend strukturiert ist. Aber tatsächlich ist es eine Aktivität. Tja, das ist geprägt, etwas wie wir unsere Wahrnehmung, in dem Fall eben die akustische Wahrnehmung, selber prägen, selber strukturieren. Also ich vergleiche das ähnlich mit einem reflexhaften Einwirken unserer Wahrnehmung bei irgendwelchen optischen Täuschungen. Da laufen ja dann irgendwelche Linien eigentlich ganz gerade, kann man mit dem Lineal nachmessen, aber unsere Wahrnehmung spiegelt uns vor, dass die gekrümmt wären. So, ich sage jetzt überhaupt nicht, dass optische Täuschungen genauso historisch bedingt sind wie die Taktwahrnehmung, nur sozusagen dieses Zusammenspiel von unwillkürlicher Aktivität unserer Wahrnehmung und dessen, was wir nah wahrnehmen, das ist also ähnlich beim Takt. Ja, bei optischen Täuschungen zum Beispiel eben gerade Linien, wir aber sehen sie gekrümmt. So beim Taktrhythmus, da hören wir eben Zeiteinheiten, natürlich eben in Tönen, die Töne, die auf diesen Zeiteinheiten liegen. Aber wir sind es aktiv, die dieses betont, unbetont reinlegen. Natürlich kann dann ein Musiker das betont, unbetont auch nochmal extra ausführen, also extra einen Schlag lauter und den anderen leiser machen. Aber das ist nicht nötig. Das macht nicht das erst macht den Taktrhythmus aus, sondern das ist auch bei den Zeiteinheiten einfach so der Fall.
Wir hatten das jetzt schon im Gespräch gesagt, dass Musik nach dem Schema des Taktrhythmus komponiert und wahrgenommen wird. Das ist nichts Überhistorisches, sondern das ist etwas, das historisch erst entsteht. Und das verorten Sie ja auch genauer. Der Taktrhythmus setzt sich im Laufe des 17. Jahrhunderts durch, fällt also auch ungefähr mit dem zusammen, was wir den Beginn der Neuzeit nennen. Und es ist gleichzeitig die Zeit, in der sich die Geldwirtschaft beginnt zu verallgemeinern. Im Takt des Geldes, das verweist darauf, Geldwirtschaft und Taktrhythmus stehen in einer engen Beziehung zueinander. Was würden Sie denn sagen? Was haben denn vielleicht Geld und Taktrhythmus zunächst erstmal gemeinsam?
Ja, das ist die große Frage, die, also man, wenn man die, wenn man sich diese Frage so stellt, was haben die gemeinsam, da würde einem erstmal nichts einfallen. Also mein Weg war ein anderer. Ich habe wirklich sozusagen alles an anderen Möglichkeiten erstmal überlegt. Und dann stößt man eben drauf, nein, das muss tiefer gehen. Also die Unterschiede, die wir da als betont, unbetont in den Klang legen, die können nicht vom Klang her uns mal geprägt haben. Also nicht, es kann nicht so sein, dass wir einfach ganz viel, dass die Menschen sozusagen im 16. Jahrhundert ganz viel irgendwelche Klänge gehört haben, Glocken oder was, die schön nach betont, unbetont abwechseln und dann hätten sie sich diesen Reflex angeeignet. So geht die Erklärung nicht. Das kann ich jetzt alles nicht ausführen. Aber wo man dann eben landet, was ist das Gemeinsame? Das sind diese zwei Einheiten, die nach einem zweiwertigen Verhältnis zusammengespannt sind. Und die müssen wir tatsächlich im Umgang mit Geld und nur im Umgang mit Geld aktiv leisten. Da ist also im Geld etwas, was uns die aktiv abverlangt. So, und was ist am Geld? Was sind da zwei Einheiten? Mit dem Geld erst wird es, also im Laufe des 16. Jahrhunderts, selbstverständlich und allgemein notwendig in einer Gesellschaft, dass die Menschen zu ihren Sachen, also zu Lebensmitteln im weitesten Sinne kommen, indem sie kaufen. Natürlich gibt es Kaufen alles auch schon früher, aber dass man davon lebt, dass man das notwendig einsetzen muss, ein Tauschmittel, Geld nämlich, um an seine Lebensmittel zu kommen. Diese Allgemeinheit und Notwendigkeit, die ergibt sich erst im 16. Jahrhundert. So, und dann, das ist auch etwas, was ich im Moment inzwischen genauer sogar beschreiben kann als noch zu der Zeit, als ich dieses Buch geschrieben habe, im Takt des Geldes. Erst mit dieser allgemeinen Notwendigkeit ergibt es sich, dass wir bei einem Tausch, bei einem Kauf auf beiden Seiten, auf der Seite des Geldes und auf der Seite der Ware, jeweils eine bestimmte Menge an Wert sehen. Den sehen wir nicht buchstäblich. Kein Mensch hat je den Wert, nachdem wir tauschen, also wir kaufen ja nach Äquivalenz, nach der Vorstellung gleichen Werts auf beiden Seiten, auf Seiten des Geldes und der Ware. Diese Werte sehen wir nicht, sondern das sind Einheiten, die wir aktiv in unserem Denken, Denkapparat, im weitesten Sinne eben leisten müssen. Die finden wir nicht vor. Wir müssen das Geld bei der Zahl, die wir da vor uns haben, eventuell bei dem Geldschein, eventuell bei der Münze, müssen wir uns eine Menge an Wert denken und die entsprechende gleiche Menge an Wert auf der Seite der Ware. Das sind Werteinheiten, die wir nicht vorfinden, sondern die der Notwendigkeit des Geld, des Umgangs mit Geld geschuldet, die wir insofern aktiv hinzudenken müssen. Das heißt, auf etwas Gegebenes, Geld hier, Ware dort, heften wir unwillkürlich, müssen wir unwillkürlich eben diese Einheiten heften. Und es sind immer genau zwei, Geld und Ware. Und das ist dann jetzt nur noch der anspruchsvollere Teil, aber andeuten kann ich ja wenigstens, diese beiden Einheiten stehen eben in einem zweiwertigen Verhältnis, nämlich der Ausschließung. Sie bestimmen sich wechselseitig jeweils als die Negation des anderen. Das klingt jetzt gleich sehr philosophisch, reicht auch sehr ins Philosophische, aber hat natürlich momentan wenig Anschauliches, was uns eben erstmal beim Rhythmus komisch vorkommt, denn der ist ja für uns was ganz leiblich Erlebbares. Aber das sind ja die Waren, die wir kaufen, auch. Und trotzdem ist der Wert, diese Einheit Wert, die wir da dazu denken müssen, etwas nicht sichtbar Gegebenes. Das können wir nicht greifen, sondern das ist tatsächlich gedanklich geleistet. Wir müssen es gedanklich leisten, denn wir wissen, wenn wir nicht das Geld dafür zahlen, bekommen wir die Ware nicht. Oder wenn wir sie ohne Geld mitnehmen, dann kommt die Polizei. Also wir müssen das schon nach dieser Äquivalenz alles ausführen, wenn wir eine Ware kaufen. Und nach Äquivalenz müssen wir also genau diese Leistung erbringen, auf beiden Seiten Geld und Ware immer eine Einheit wert hinzuzudenken. Diese Einheit selber besteht in nichts. Ja, die ist nicht blau, grün, gelb, dick, dünn, riecht nach nichts. Das ist wirklich eine reine Einheit. Und aber notwendig immer bezogen die eine Einheit auf Seiten des Geldes auf die Einheit der Ware. Geld, das keine Ware mehr kauft, wäre keins mehr. Also eine Einheit Wert auf der Seite des Geldes, das nicht auf eine Einheit Wert auf Seite der Waren träfe, wäre diese Einheit Wert nicht mehr.
Also ja, vielleicht auch nochmal anders formuliert, das Geld ist das allgemeine Äquivalent, das heißt, alle qualitativ ganz unterschiedlichen Waren lassen sich im Hinblick auf ihren Warenwert miteinander vergleichen und das Geld hat eben die Funktion, unabhängig von jeder inhaltlichen Bestimmung, den Wert aller anderen Waren anzuzeigen. Und jetzt sagen Sie eben, also zunächst erstmal Geld und Taktrhythmus fallen nicht nur in dieselbe Zeit, wo sie sich verallgemeinern, sondern da geht es nicht nur um eine bestimmte Analogie oder eine Ähnlichkeit, sondern es gibt hier eine Kausalität, vielleicht also nur um sozusagen zu überprüfen, ob ich es richtig verstanden habe, dass man im Umgang mit Geld durch sozusagen diese Abstraktion und durch das Absehen vom Besonderen eine Art von abstrakten Denken alltäglich kennenlernt, die sich dann sozusagen auch vorstrukturierend auf eine Wahrnehmung quasi legt.
Sehr richtig formuliert, bravo. Nein, wirklich, das finde ich besonders bemerkenswert, dass Sie das erkennen. Das ist jetzt nicht nur eine Analogie, sondern da ist was parallel, sondern tatsächlich das eine bedingt das andere. Man kann sich ja wundern, weshalb solche Einheiten, die wir bei dem Vorgang des Kaufens, also bei dem Umgang mit Geld, als Wert denken müssen, also wirklich selber leisten müssen in unserem Denken, warum wir die jetzt aufs Hören legen, das kann man sich ja wundern. Das kann ich natürlich jetzt auch nur konstatieren, dass es so ist. Aber es lässt sich vielleicht eben so erklären oder plausibel machen, die Ware, die wir mit Geld kaufen können. Das kann alles sein. Es gibt für unser Denken sozusagen keine Schranke, die uns sagt, ja, das und das kann ich nicht mit Geld kaufen. Ich kann eventuell ein Lächeln mit Geld kaufen, wenn die beiden Leute sich entsprechend einig sind, das so zu behandeln, ein Lächeln halt kaufen zu lassen. Also es können völlig immaterielle Dinge sein, die wir kaufen. Das heißt, unser Denken wird durch diese Allgemeinheit, Sie haben das ja richtig gesagt, ist durch das allgemeine Äquivalent wirklich dazu gebracht, diese Einheit Wert an alles nur Denkbare zu legen. Nicht im einzelnen Fall, es gibt bestimmt natürlich Sachen, die wir nicht verkaufen wollen und die wir nicht kaufen können, aber es gibt keine inhaltliche Schranke für unser Denken, woran wir uns eine Werteinheit denken dürfen und sollen und müssen und an welche nicht. Das heißt, diese Allgemeinheit, dieses Unbeschränkte, prädestiniert, also diese Leistung unseres Wahrnehmungsapparats oder unseres Denkapparats wirklich dafür, dass sie sich halt auf alles Mögliche legt. Und beim Rhythmus haben wir ja tatsächlich eben die Zeiteinheiten als leere Einheiten, also die gefüllt werden können, insofern leer. Und tja, wir arbeiten bei der Rhythmuswahrnehmung mit Zeiteinheiten. Das ist sozusagen schon das Ältere, was sozusagen unserer Taktwahrnehmung vererbt, die Einteilung in Einheiten, in Zeiteinheiten. Und auch auf diese Einheiten legen wir diesen Reflex und eben indem wir jeweils zwei solcher Einheiten nach diesem Ausschließungsverhältnis, diesem zweiwertigen, miteinander verbinden.
Eine Frage, die mir beim Lesen Ihres Buches gekommen ist, ist tatsächlich, ob es möglich ist, mit dem Geld allein das Aufkommen des Taktrhythmus erklären zu können. Geld allein, das sage ich deshalb, weil es mir ja so zu sein scheint, dass das Geld selber wiederum erklärungsbedürftig ist, selbst bestimmte Ursachen hat, wo man sehen kann, das Geld ist Teil der Zirkulationssphäre und wirkt und findet statt in einem viel größeren Zusammenhang, wo auch dazu gehört, wie wird Produktion organisiert, wie strukturiert sich eine Gesellschaft nach Klassen, wie wird mit Eigentum umgegangen, wie konstituieren sich Gesellschaften als Nationalstaaten und so weiter, wo es mir eben so zu sein scheint, das Geld selbst ist ja nur ein Aspekt einer umfassenderen Totalität, die man ja vielleicht Kapitalismus nennen kann oder Warengesellschaft oder Klassengesellschaft. Also das als Frage, reicht da tatsächlich der Blick auf das Geld allein?
Ja und ja, also Sie haben vollkommen recht, das Geld selber ist ein größerer Zusammenhang, steht in einem größeren Zusammenhang und wird durch den bedingt. Aber ja, trotzdem, diese Wirkung, dass unsere Taktwahrnehmung daraus entsteht, die liegt tatsächlich speziell nur am Geld. Der größere Zusammenhang, aus dem Geld entsteht, den habe ich jetzt sozusagen in meinem aktuellen Buch jetzt viel, viel genauer überhaupt erstmal richtig dargestellt in meinem Buch eben Das Geld. Das ist jetzt seit einem Jahr draußen. Da ist sozusagen der größere Zusammenhang dargestellt, den Sie zu Recht anmahnen oder an den Sie halt jetzt erinnern. Nur trotzdem, nichts aus diesem größeren Zusammenhang kann jetzt sozusagen nochmal einen von sich für sich genommen irgendwie einen zusätzlichen Einfluss da auf diese eine Leistung unserer Wahrnehmung, nämlich diese taktrhythmische Ordnung, dieses Ordnen, dieses Strukturieren nehmen, so einen Einfluss, sondern das kann eben strikt nur das Geld. Wir müssen uns ja klar machen, es ist etwas, was wir da erklären müssen an der taktischen Wahrnehmung. Es ist etwas ganz Haarscharfes. Also das ist sehr, sehr, sehr genau definiert, nämlich dieser Reflex, dass wir Zeiteinheiten nach Betont umgetont, also nach diesem zweiwertigen Verhältnis verbinden. Das ist sozusagen eine Winzigkeit, ja, was wir da leisten. Und der Taktrhythmus hat dann unglaublich viele Möglichkeiten, mit dieser Struktur umzugehen. Der kann synkopisch gegen dieses betont, unbetont verlaufen und so weiter. Und trotzdem setzt er eben dieses unbetont, unbetont Muster voraus. Also der Taktrhythmus hat unglaubliche Möglichkeiten, die er entfalten kann. Und umgekehrt, das Geld hat einen unglaublich großen Zusammenhang, in den es hineingehört. Eben Kapitalismus, Nationalstaat. Diese Zusammenhänge, die sind mir jetzt wirklich besonders nahe, weil ich sie eben jetzt in diesem jüngeren Buch alle verfolgt habe. Aber jeweils auf beiden Seiten dieser größere Zusammenhang, in dem das Geld steht und Taktus als eine Rhythmik, die unglaubliche Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Beides ist sozusagen durch dieses Nadelöhr verbunden, durch die das eben Ganze durchgehen muss, nämlich diese ganz genau zu beschreibende Leistung, zwei Einheiten werden in dieses zweiwertige Verhältnis gesetzt, unwillkürlich. Und das erklärt mir nicht der Nationalstaat und nicht der Kapitalismus nochmal extra, sondern beide, Nationalstaat, Kapitalismus, nur eben insofern, als sie mit Geld umgehen und Geld voraussetzen und das Geld eben, ja, diese Leistung den Menschen abverlangt.
Was ich wirklich stark in Ihrem Buch finde, ist, wie Sie den Taktrhythmus als Reflex gedanklich durchdringen und aufzeigen, eben, dass der Taktrhythmus in uns wirkt und trotzdem keine Naturnotwendigkeit ist, sondern eben bedingt ist durch ganz bestimmte historische, gesellschaftliche Umstände. Und beim Lesen Ihres Buches sind bei mir immer wieder dann Gedanken aufgekommen, dass dieses gedankliche Misstrauen und diese Genauigkeit, dass man es ja eigentlich auch auf ganz viele andere Dinge beziehen könnte, die wir als unhintergehbar und natürlich wahrnehmen. Also sei es das Verhältnis der Geschlechter, sei es Gefühle im Alltag, seien es Sachen wie Liebe oder andere Dinge, dass wir eben im Alltag sinnlich nicht bemerken, wie entscheidend Dinge doch eben historisch-gesellschaftlich bestimmt sind. Vielleicht das als Frage formuliert. Haben Sie das, was Sie da im Bezug auf den Taktrhythmus angefangen haben, auch weitergedacht in andere Bereiche hinein?
Ja, also erstmal kann ich nur sagen, das formulieren Sie so völlig klar und scharf, das ist wunderbar, ja, völlig richtig. Ja, das habe ich weiterverfolgt, eben jetzt, allerdings eben noch nicht jetzt in größerem Stil veröffentlicht. Also wirklich ein Teil dessen steht jetzt in diesem Buch eben das Geld, wie das heißt, eben das Geld, was es ist, das uns beherrscht. Das ist der Untertitel. Aber eben für mich, also gedanklich, habe ich das schon sehr viel weiter verfolgt und habe ich noch vor. Also das ist noch etwas, was unbedingt aussteht, beziehungsweise wo ich nur jemanden wie Sie, ja, bitten kann, fast nur, also anregen, beschwören kann, dass er diese vielen, vielen Dinge, die daran hängen und eben am Geld hängt ja viel, viel mehr als diese Leistung, aber diese eine Wahrnehmungsleistung. Aber auch durch diese Leistung vermittelt, können in unserer Psyche da Sachen vorgegeben werden, von denen wir also schwören würden, sie sind die blanke Natur. Aber alle diese Sachen, ja, Liebe und also halt eben bestimmte Formung der Liebe, die hängen natürlich auf jeden Fall nicht nur mit dieser einzelnen Leistung zusammen, sondern eben wirklich mit dem Geld in seinem größeren Zusammenhang. Das Geld ist ja ein gesellschaftlicher Zusammenhang. Also diese Angewiesenheit einer ganzen Gesellschaft darauf, zu ihren Lebensmitteln über ein allgemeines Äquivalent zu kommen, das für sich genommen in nichts besteht. Also das wirklich nur noch in dieser Funktion besteht. Das setzt eine ganz starke Veränderung der Art, wie die Menschen miteinander zusammenhängen, wie sie vergemeinschaftet oder dann eben vergesellschaftet sind, voraus. Diese Voraussetzungen, die habe ich konnte ich jetzt also darstellen in diesem neueren Buch. Aber die Folgen im Einzelnen, da habe ich viele im Kopf und würde ich auf jeden Fall noch gerne mal welche auch niederschreiben. Aber vielmehr noch, wirklich meine Beschwörung, ja, da können gar nicht genug Leute sich Gedanken drüber machen. Das ist gar nicht nur meine Sache, das kann ich gar nicht alles leisten. Also da ist so viel, denke ich, zu erschließen. Da kann ich nur jemanden wie Sie eben beschwören. Machen Sie sich selber auf auch, ja.
Vielleicht kommen wir abschließend auch nochmal zurück auf die Musik selbst. Eben, dass Musik nach Takten komponiert und gehört wird, ist keine Naturnotwendigkeit. Es gab und gibt Musik, die nicht nach dem Taktrhythmus funktioniert. Und das ist ja auch im Hinblick auf die Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution in diesem Jahr interessant, weil dort unter anderem mehrere Protagonisten der neuen Musik verhandelt werden, deren Musik ja tatsächlich auch anders funktioniert, aber nicht nur dort. Sowas findet sich auch im Drone- und Ambient-Bereich. In bestimmten Spielarten des Jazz passiert das auch schon länger. Mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, auch im Hinblick auf Musik. Gibt es Tendenzen, Perspektiven, die dafür stehen, es kann eine gelungene Emanzipation vom Zwang des Taktrhythmus geben?
Ich würde sagen, es kann diesen gelungenen Widerstand dagegen geben. Solange wir unter Geldverhältnissen leben, solange wir gezwungen sind, mit Geld umzugehen, solange gibt es diesen Reflex in uns und eben wirklich als Reflex, als etwas Unwillkürliches. Darüber verfügen wir nicht. Genauso wenig wie wir uns, also wir können uns bei einer optischen Täuschung konzentrieren, so, ja, ich sehe tatsächlich, genau genommen sind diese Linien tatsächlich gerade und nicht krumm. Da kann ich mich drauf konzentrieren. Trotzdem, der Reflex ist erstmal da. Dem entkommen wir nicht. Andererseits, Sie haben völlig recht, die neue Musik hat sich in vielen Spielarten die Mühe gegeben, den Takt hinter sich zu lassen. Ja, das ist ja auch schon die Schönberg-Schule, da wird dann entsprechend mühsam immer wieder Taktwechsel eben notiert, mit der Wirkung, dass sich nicht wirklich eben ein Taktgeschehen da ergibt für das Ohr. Wir werden damit sozusagen den Reflex, der in unserem Ohr steckt, nicht abschalten können. Aber sozusagen der Widerstand gegen das, was uns das Ohr da so unwillkürlich vorgibt, ja, dem können wir nachgeben und den können wir auch daran empfinden. Wer wirklich mal auch mittelalterliche Musik hört, die noch, ich meine viele, viele mittelalterliche Musiker, also Musiker heute, die mittelalterliche Musik machen, trimmen auch mittelalterliche Musik auf Takt, aber es gibt auch sehr gute Gruppen, die das wirklich eben historisch richtig spielen, ohne Taktgeschehen. Und wer das hört, der kann daran auch etwas Befreiendes empfinden, dass man eben hört, ja, da können wir dann unser, wie Sie das schön vorhin beim Tanzen da eben beschrieben haben, da können wir sozusagen unserem Willen, da das ist eins, zwei, in dieses Vor und Zurück, rechts und links, in dieses Schwingen zu geraten, dem können wir dann nicht nachgeben. Aber auch das kann ja was, das hat was anderes, dann hat das, da hat die, muss, haben die Klänge einen anderen Fluss. Und das vermag die neue Musik in ihrem Refus gegen das Vorgegebene durchaus ausführt. Und etwas Befreiendes hat es, also empfinde ich und weiß ich, dass das anderen auch so gehen kann zumindest. Es kann auch was Belastendes haben für denjenigen, der merkt, aha, Achtung, jetzt kommt der da, ja, er hört gar keinen Rhythmus, der ihn ins Ohr geht. Das stimmt. Das stimmt in dem Fall natürlich. Aber mir wäre wichtig, doch dieses Befreiende, dass dann neue Musik auch, wenn sie sich gegen die Taktwahrnehmung wehrt, dass sie da haben kann, dieses Befreiende, ja, das ist es allein schon wert. Wir werden diesen Reflex halt auch nicht los, den kriegen wir erst los, wenn wir das Geld los haben. Und das wäre ja auch etwas zu wünschen.